Ja, vielen Dank, ihr lieben Musiker. Schönen guten Morgen auch allerseits von meiner Seite mit Gott auf unserer Baustelle. Wir sind mittendrin in der Predigtreihe aus dem Nehemia-Buch. Und mit Gott auf unserer Baustelle, das gilt zum einen für die umfangreichen Bauarbeiten unter der Woche. Das heißt, wenn ihr freitags rechtzeitig kommt oder Sonntagmorgen schon dabei seid, dann beginnen wir immer mit einer kleinen Andacht. Wir beten miteinander, wir segnen uns für diesen Tag, mit Gott auf unserer Baustelle ganz bewusst zu sein. Und was wir unter der Woche machen, setzen wir sonntags fort zur Zeit, indem wir uns mit dem Nehemia-Buch beschäftigen, wo das alttestamentliche Volk auch eine Baustelle hatte. Die Stadtmauer Jerusalems sollte neu gebaut werden. Und wir wollen uns davon inspirieren lassen, auch für unser geistliches Leben, auch für die Baustellen, die wir in unserem persönlichen Leben haben. Und da bitten wir Gott darum, dass er uns segnet. Steigen wir diesmal sofort ein, kleiner Rückblick, ganz kompakt mit zwei zentralen Sätzen zu den bisherigen zwei Predigten aus Nehemia 1 und 2. Das Wichtigste zuerst. Erstens, wer beständig für die Vision Gottes betet, der setzt das Wirken Gottes frei. Erinnert euch an Nehemia. 4 Monate lang hat er diese Gebetslast gehabt. Die Mauer sollte wieder aufgebaut werden. 4 Monate lang hat er nichts anderes getan, als gebetet, sich innerlich darauf vorbereitet. Er hat Stoßgebete benutzt. Erinnert ihr euch noch, als er beim König im Gespräch war und dann wusste, jetzt muss ich kurz Kontakt aufnehmen zu meinem Schöpfergott und mit ihm beten. Die Vision hat er umbetet und dann setzt es das Wirken Gottes frei, sodass er sagen kann, die gnädige Hand Gottes war über mir oder über uns. Und 2-mal hat er das bezeugt an dieser Stelle. Und wer Gottes Wirken dann spürbar erlebt, so wie Nehemia, dass sich da plötzlich Türen auftun, dass sich Herzen auftun, der setzt tatkräftig dann auch gerne Gottes Vision um. Und das zeigt sich in diesem Bibelvers ganz am Ende von Nehemia 2. Wir seine Diener, wir sind die Generation. Und Gott wird uns dieses Werk gelingen lassen und wir machen uns ans Werk. Also 2 tiefe geistliche Wahrheiten. Wer beständig für Gottes Vision betet, der setzt das Wirken Gottes frei, wird Gott erleben. Und wer das Wirken Gottes erlebt, der setzt sich dann gerne dafür ein, dass Gottes Vision auch Realität wird. Und wie sich das in der Praxis dann gestaltet, das lesen wir heute in Nehemia 3. Und deshalb lautet das Thema, ihr könnt es mit dem nächsten Bild lesen heute, jetzt sind wir direkt mit Gott auf der Baustelle und da erleben wir Hand in Hand arbeitet die alttestamentliche Gemeinde für Gottes Vision. Hand in Hand für Gottes Vision arbeiten. Und jetzt muss ich uns an der Stelle etwas vorwarnen. Warum? Den Bericht, den wir jetzt gleich lesen werden aus Nehemia 3, der verlangt dir und uns einiges ab beim Hören. Ihr werdet es gleich merken. Und damit ihr besser folgen könnt und mir jetzt nicht wegnickt oder vielleicht euch anderen Gedanken zuwendet, habe ich mir überlegt, wie können wir das so machen, dass wir miteinander an dieser Stelle dranbleiben. Ihr könnt, um das besser verfolgen zu können, hier vorne jetzt einen sogenannten Mauerplan sehen oder einen Lageplan, wie die Stadtmauer dort gebaut wurde, Hand in Hand. In Nehemia 3 findet sich jetzt eine lange Bauliste mit unaussprechlichen, unbekannten Namen und was die alles so getan haben an dieser Mauer entlang, wie gebaut wurde. Ihr könnt mit euren Ohren jetzt ein Stück weit zuhören, ihr könnt mit euren Augen diesen Verlauf verfolgen. Dieser Bibeltext Nehemia 3, der beginnt hier, könnt ihr das sehen mit meinem Pointer, der beginnt hier oben beim Schaftor und dann gehen wir die ganzen Tore hier so durch. Entgegen dem Uhrzeigersinn wird es berichtet, wie hier Hand in Hand die Mauer gebaut wird. Und dann enden wir wieder hier beim Schaftor am Ende vom Kapitel 3. Eine Bitte hätte ich, wenn ich jetzt auszugsweise aus diesem Text lese. Ich möchte euch gerne bitten, fragt doch Gott mal, Herr, was soll mir auffallen an diesem Text? Von den Personen her, von den Situationen, die beschrieben werden, von den Zusatzinfos, die es vielleicht gibt. Weil eins müssen wir uns ja sagen, so trocken und nüchtern und fremd uns diese Bauliste gleich erscheinen mag, es ist ja Gottes Wort. Das ist genauso wertvoll wie der Römerbrief oder andere Briefe. Und die Heilige Schrift ist uns gegeben, um etwas von Gottes Wahrheiten darin zu entdecken und für das eigene Leben gewinnbringend zu machen. Und deshalb ist die große Frage, Herr, was kannst du uns jetzt durch diese Bauliste eigentlich sagen und welche Wahrheit möchtest du uns weitergeben? Dir ganz persönlich oder uns als Gemeinde? Also genug der Vorrede, steigen wir ein. Wir starten hier oben mit dem Schaftor, wie gesagt, und dann gegen den Uhrzeigersinn könnt ihr hier das mit den Augen mitverfolgen und überlegt einmal, was euch auffällt. Wir werden es gleich noch ein bisschen zusammentragen. Ich starte mit Nehemia 1, Vers 1. Der hohe Priester Eliaschib und die anderen Tempelpriester bauten das Schaftor wieder auf. Sie weihten es dem Herrn, setzten die Torflügel ein und auch den angrenzenden Mauerabschnitt weihten sie bis zum Turm der 100 und zum Hananel-Turm ein. Die Männer von Jericho, nicht Jerusalem, die Männer von Jericho besserten das anschließende Teilstück aus. Das Fischtor errichtete die Sippe Sena. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an, versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Am nächsten Abschnitt bauten die Einwohner von Tekoa. Doch die führenden Männer jener Stadt, die waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Das Jeschana-Tor errichtete Jojada und Meschulam. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an, versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Für den danebenliegenden Abschnitt war der Goldschmied Usiel verantwortlich. Und der Salbenmischer, wir würden heute sagen der Apotheker Hanania leitete die Arbeiten am nächsten Stück. Diese beiden befestigten Jerusalem bis zur breiten Mauer, dem Ephraim-Tor. Den anschließenden Teil der Mauer und den Ofenturm, das Ecktor, stellte Makija und Haschub wieder her. Und Schalum, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand, besserte den nächsten Abschnitt aus und seine Töchter halfen mit. Das Taltor baute Hanun und die Einwohner von Sanuach. Sie hecken die Torflügel ein, versahen sie mit Riegel und Sperrbalken. Außerdem errichten sie die Mauer von dort bis zum Misttor, eine Strecke von ungefähr 500 Metern. Das Misttor baute Makija. Er setzte hier die Tore ein, befestigte Riegel und Sperrbalken. Für den Wiederaufbau des Quelltores übernahm Schalum die Verantwortung. Er überdachte das Tor, hängte die Torflügel ein und brachte Riegel und Sperrbalken an. Unter seiner Aufsicht wurde auch die Mauer am Teich beim königlichen Garten, zu dem die Wasserleitung führte, ausgebaut. Dieses Teilstück reichte bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids herabkamen. Daneben arbeiteten die Leviten. Besonders fleißig arbeitete Baruch. Ihm war der Abschnitt zwischen der Biegung der Mauer und der Einigung zum Haus des hohen Priesters zugeteilt. Und die folgenden Abschnitte wurden von den Priestern aus der Umgebung von Jerusalem gebaut. Benjamin und Haschub leiteten die Arbeit am nächsten Teilstück, das ihren Häusern gegenüber lag. Und die Tempeldiener, die auf dem Hügel Ophel wohnten, die besserten den anschließenden Abschnitt aus bis zu der Stelle gegenüber dem Wassertor im Osten. Das nächste Stück bauten die Einwohner von Tekoa aus. Und oberhalb des Rostores, habt ihr es noch, das Rostor? Hier, da sind wir jetzt schon hier, also gleich haben wir es geschafft. Oberhalb des Rostores arbeiteten die Priester. Jeder an seinem Stück Mauer, das seinem Haus gegenüber lag. Und auch Zadok, er hatte die Verantwortung für den Teil der Mauer, der seinem Haus am nächsten war. Und die folgenden Abschnitt besserte Schemaja aus, der Sohn von Shechania, der Wächter am Osttor. Meschulam baute den folgenden Mauerteil gegenüber seiner kleinen Wohnung wieder auf. Das nächste Teilstück bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachtor, das Mifkat-Tor, besserte der Goldschmied Makaja aus. Und den letzten Mauerabschnitt von dort bis zum Schaftor errichteten die Goldschmiede und die Händler. Und damit sind wir jetzt einmal rum, einen Rundgang zum Mauerbau in Jerusalem unter Nehemia. Vom Schaftor bis wieder zum Schaftor. So schließt sich der Kreis. Jetzt möchte ich euch fragen, was ist euch beim Lesen, beim Hören oder beim Schauen, beim Hören und Schauen gelesen haben wir euch, aber was ist euch aufgefallen oder was ist euch so in den Sinn gekommen? Wo seid ihr hängen geblieben oder was hat euch bewegt? Wollt ihr das mal einfach schnell uns reinrufen, dass wir ein bisschen das so miteinander sammeln. Was ist euch aufgefallen? Außer diesen fremdartigen Namen. Simon. Richtig, ganz viele verschiedene Leute, die da mitbauen. Leute, die nicht vom Fach sind. Ja, richtig, der Apotheker. Der Goldschmied würde wahrscheinlich auch dazugehören, genau. Töchter. Ja, gegenüberliegend. Interessant, ne? Dass sie gerade das Mauerstück bauen. Können wir nachher noch kurz Gedanken darüber machen, warum der Nehemia das vielleicht so angeordnet hat, dass man genau das Mauerstück baut, was dem eigenen Haus gegenübersteht. Ja. Moment, jetzt erst, Rainer. Die Vornehmen, teilweise Vornehmen aus einer bestimmten Stadt Tekoa haben nicht gebaut. Ja. Jetzt hier nochmal. Ja. Mhm. Ja, genau den Tempel, der ist ja hier auch eingezogen. Hier können wir sehen. Ja.
Jeder übernimmt ein Stück Verantwortung.
Ja, es sind verschiedene Bautrupps. Wer hat eine Idee, wie viele Bautrupps das waren? Also wir werden im Laufe der Zeit noch diese Frage beantworten, wie viele Bautrupps das waren, wie lang die Mauer überhaupt wurde und wie viele Tore es eigentlich auch ging. Ne? Also, haben wir ein paar Fragen noch offen, steigen wir nochmal mit ein. Ich danke euch, dass ihr euch beteiligt habt. Das heißt, es hat etwas geklappt, dass wir aufmerksam bei diesem schwierigen Textlese heute dabei sein konnten. Schauen wir näher hinein. Also das Thema ist mit Gott auf der Baustelle, nächstes Bild, Hand in Hand für die Vision Gottes arbeiten. Ich weiß nicht, wer diesen Begriff Hand in Hand noch kennt. Vielleicht ist er auch schon ein bisschen aus der Mode gekommen. Wo arbeitet man noch Hand in Hand? Man wünscht sich manchmal auf der Arbeit, im Großraumbüro, mit dem Chef zusammen. Ich wünsche mir als Pastor natürlich in der Gemeinde. Man wünscht es vielleicht auch als Familie, wenn man mal die Wohnung renovieren muss, dass man Hand in Hand miteinander arbeitet, nicht? Hand in Hand heißt, man arbeitet eng zusammen, kooperativ an einem Projekt, und die Teammitglieder arbeiten mit ihren Ressourcen und mit ihren Möglichkeiten an diesem Projekt mit. Meine Frau und ich, wir haben uns gestern Abend einen Konzertbesuch geleistet in Schweigern. Das ist so 40, 50 Kilometer von hier. Und Trinity, ich weiß nicht, wer diese Gruppe kennt, mit südamerikanischem Einfluss, Peru und so weiter und richtig gute christliche Popmusik. Da sind wir hingefahren. Und bevor das Konzert anfing, war noch so ein mobiler Backofen da, der Flammkuchen ausgeteilt hat. Und wir haben uns an diese Schlange angestellt und da standen drei Jugendliche vor diesem Backofen. Und der eine, also im ganz engen Raum zusammen. Und der eine Jugendliche, dem habe ich das Geld gegeben. Bei dem zweiten Jugendlichen bin ich mir gar nicht so ganz sicher im Nachhinein, warum der da stand. Wahrscheinlich hat er einfach nur geschaut. Auf jeden Fall, der Jugendpastor war es nicht, so nach dem Motto, der schaut nach dem Rechten. Und der dritte hat mir dann den Flammkuchen, der von diesem Profi-Backofenbäcker kam, hat er mir überreicht. Und da dachte ich so im Stillen, habe ich die Predigt schon im Hinterkopf gehabt, ach, schau mal an, Nehemia im Kleinen, nicht? So, drei Jugendliche auf einem Quadratmeter. Und ich habe dann auch gesagt, oh, jetzt bedanke ich mich bei euch, dass ihr so Hand in Hand arbeitet, nicht so. Es war wirklich ein schönes, goldiges und auch ein bisschen lustiges, humorvolles Bild an dieser Stelle. Aber es war so ein Beispiel dafür, nicht? Nehemia im Kleinen. Wozu das Ganze? Warum Hand in Hand arbeiten? Um ein gemeinsames Ziel besser verwirklichen zu können, erreichen zu können. Und ein Ziel, von dem die Leute überzeugt sind oder bewegt sind, dass es sich lohnt, dass wir eben Hand in Hand da miteinander dran arbeiten. Und ein Beispiel dafür ist uns hier in Nehemia 3 gegeben. Die alttestamentliche Gemeinde will ein großes Ziel realisieren. Jahrzehntelang liegt die Mauer schon brach und jetzt ist die Zeit, dieses Projekt anzugehen. Wir sind die Generation, das jetzt anzugehen unter Nehemia und sie arbeiten Hand in Hand. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und jetzt schauen wir mal Hand in Hand arbeiten. Wir schauen jetzt erstmal nur auf die Tore. Die Mauer kommt später noch. Wir schauen mal in unseren Text hinein. Nächste Bild. Wir arbeiten Hand in Hand beim Bau der Tore. Ich weiß nicht, ob er vorhin vielleicht die Tore gezählt hat. Keiner hat jetzt mir eine Zahl genannt, aber es sind 10 Tore, die hier erwähnt werden in Nehemia 3. Ich habe sie euch hier vorne einmal aufgelistet, vom Schaftor bis zu Nummer 10, dem Wachtor. Und jetzt kann man sich ja wirklich auch mal grundlegend die Frage stellen, wozu dienen eigentlich Tore in einer Stadtmauer? Das ist immer eine ganz banale, grundsätzliche Frage. Ich habe so zwei Antworten gefunden. Das eine, sie unterstützen die Funktion der Mauer, nämlich zu schützen. Was macht eine Mauer für einen Sinn, wenn dann in den Zwischenstellen gar keine Tore sind, sondern einfach jeder auch noch so rein und rausgehen kann. Also die Tore sind auch da, um zu schützen. Und es hieß ja immer in unserem Text, sie bauten Riegel und Sperrbalken, nicht? Sperrbalken, damit die Tore auch geschlossen werden können und damit die Mauer insgesamt Schutz bietet. Und das Zweite, die Tore bewahren die Bewohner, die ja innerhalb der Mauer leben, also hier die Bewohner von Jerusalem, davor, dass sie sich abschotten oder wie in einem Gefängnis sind und nicht mehr herauskommen. Das ist der zweite Sinn von Tore. Und deshalb heißt in unserem Text immer, es wurden Torflügel angebracht. Und Torflügel heißt, sie sind beweglich und dienen genau dem, was ein Tor machen soll. Nämlich auf der einen Seite zugehen und auf der anderen Seite aufgehen. Diese 10 Tore, die hier genannt sind, ihr Lieben, haben jeweils eine bestimmte Funktion. Ich möchte sie uns ganz kurz nennen. Die erste Funktion von dem Schaftor, schaut mal, ganz in der Nähe von dem Tempel, habt ihr das noch, die Landkarte vor Augen, diesen Mauerplan, war ja ganz in der Nähe vom Tempel und das wurde das Schaftor genannt. Warum Schaftor? Weil dort die Schafe für die Opferung in den Tempel durch dieses Tor immer wieder gebracht wurden. Deshalb wurde es das Schaftor genannt. Kein Wunder, dass die Tempelbediensteten und sogar der hohe Priester hier ihren Einsatz gefunden haben. Genau am Schaftor, um das Schaftor herum. Das war ihr Arbeitsplatz generell. Und da haben sie die Mauer ausgebessert. Das Fischtor hatte eher eine profanere Bedeutung. Die Händler brachten hier die Fische zum naheliegenden Fischmarkt. So könnten wir jetzt alle weiteren Tore durchgehen. Das Misttor, für was stand das? Nun, da wurde der ganze Dreck, der anfiel, entsorgt. Quell- und Wassertor, da wurde die Wasserversorgung damals geregelt, weil in der Nähe war die Gihon-Quelle. Und ich habe nochmal nachgelesen, diese Quelle hat 50.000 Liter pro Stunde hervorgebracht. Ganz schön enorm, oder? 50.000 Liter pro Stunde. Also die waren gut mit Wasser versorgt hier in Jerusalem. Und das lief alles über das Quell- und über das Wassertor. Und das Rosstor war natürlich für die Pferde, für die Lasttiere, um in die Stadt reinzubringen oder für die Streittrosse zum Kampf gedacht. Und da gab es noch ein Tor zum Abschluss, das sogenannte Osttor. Das hat mir auch wieder besonders gut gefallen. Osttor heißt, das ist der Treffpunkt gewesen, ich sage mit meinen Worten, für Frühaufsteher, Verliebte und Romantiker. Weil im Osten geht die Sonne auf. Und da schien die Sonne, wenn sie morgens aufging, durch das Osttor in die Stadt hinein. Und ich weiß nicht, ob es so war, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da die Verliebten und die Romantiker gerne getroffen haben, schon früh morgens, nicht? Um die Sonne aufgehen zu sehen. Aber später hatte das auch nur einen geistlichen Erwartungshorizont oder Sehnsucht. Malachi 3, Vers 20, das letzte alttestamentliche Buch, bevor Gott 400 Jahre lang sich nicht mehr offenbart hat. Und dann kam das Neue Testament. Und ganz am Ende von Malachi steht etwas Beeindruckendes, wenn wir mal von dem Osttor ausgehen. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die aus einem engen Stall auf die Weide gelassen werden. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Über euch wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Wisst ihr? Und wenn ich da in großer Not war, könnte ich mir vorstellen, oder wenn ich einfach mit meinen Baustellen nicht mehr klarkam, dann setze ich mich an das Osttor und erinnere mich dran. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen in meinem Leben, so wie sie auch an diesem Morgen aufgegangen ist, an dieser Stelle. Also es hatte auch eine geistliche Komponente. So, alle diese 10 Tore wurden instand gesetzt. Sonst funktioniert natürlich die Mauer auch nicht. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wie ist es eigentlich mit unseren Gemeindetüren? Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber wir haben auch einige Gemeindetüren. Wir haben eine große Ein- und Ausgangstür hier unten und da wird im Kirchencafé ja noch eine weitere hinzukommen, dass wir transparenter sind, auch bessere Wege nach draußen haben. Und durch den Umbau werden wir also auch mal wieder unser Augenmerk auf unsere Eingangstüren oder Tore legen wollen. Und unsere Eingangstüren, ich weiß nicht, wie ihr so seht, zum Gemeindehaus, ich finde, die sollten eine Willkommenskultur prägen, oder? Dass sie offen sind für Menschen, und dass jeder kommen kann. Aber ich finde, noch wichtiger als die offene Gemeindetüren sind offene Herzenstüren. Und zwar von jedem von uns, die wir hier gerne in die Gemeinde kommen. Und müssen wir da vielleicht etwas nachreparieren oder neu justieren, wie unter Nehemia? Gibt es da vielleicht einen Bauabschnitt in deinem oder in meinem Herzen? Ich nenne euch ein Beispiel, es war vor 2 oder 3 Jahren, genau weiß ich es nicht mehr, müsste ich nachgucken. Da wurde ich eingeladen von einer Studentengruppe hier in Heidelberg zu dem Thema Willkommenskultur als freie evangelische Gemeinde unter queeren Menschen. Und ich hatte mir bisher darüber noch nie so große Gedanken gemacht und habe mich erstmal informiert. Queer ist ein Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und intergeschlechtliche Menschen. Also ist ein Sammelbegriff für geschlechtliche Vielfalt, wie wir es heutzutage kennen und auch erleben. Welche Willkommenskultur habt ihr als freie evangelische Gemeinde diesen Personen gegenüber? Eine hochspannende Frage. Ich habe mich gefreut, eingeladen worden zu sein. Und es war ein Gesprächsabend. Ich kann jetzt nicht so viel dafür sagen, aber am Anfang haben sie mir eine Karikatur gezeigt. Und diese Karikatur, die hat mich nachweislich immer noch bewegt sie mich. Und zwar war dort zu sehen, ich habe es leider nicht auf Bild, aber ich kann es euch kurz skizzieren. Diese Karikatur war folgendermaßen. Da war eine Tür, die stand offen und über der Tür stand herzlich willkommen. Und vor der Tür stand jemand, der ein regenbogenes Schaffell hatte. Innerhalb dieser Tür hat man ganz viele weiße weißwolltragende Schafe gesehen. Eieiei. Man sollte es doch eher aufschreiben, genau. So. Und an der Tür stand auch eine Person, die also diese weiße Schafwolle anhatte, aber sie hatte auch ein Schafwolle-T-Shirt in der Hand, das ganz weiß war. So, und was soll diese Karikatur sagen? Auf der einen Seite steht da ganz groß drüber, herzlich willkommen und die Tür ist offen. Aber auf der anderen Seite, wenn du hier eintreten willst und bei uns sein willst, dann zieh dein regenbogenes Schafwolle-Kleid erstmal aus und zieh unseres, das ganz weiße, an. Wisst ihr? Und ich habe mich gefragt, bin ich vielleicht als Christ auch so? Dass ich sage, natürlich, ihr seid alle herzlich willkommen. Aber innerlich versuche ich sie schon umzupolen oder uns gleich zu machen. Werde erstmal einer von uns, um wirklich da zu sein. Aber das ist doch nicht im Sinne Jesu. Wir singen hier immer wieder mal sonntagmorgens, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ja, gilt es nur für uns oder gilt es nicht für alle Menschen? Egal welche Farbe, welche Couleur, welche sexuelle Neigung und so weiter. Es gilt doch erstmal darum, dass wir die Person wertschätzend annehmen und willkommen heißen. Punkt. Und nicht ein Weil und Aber hinten dran setzen. Das beschäftigt mich. Wie offen sind unsere Herzenstüren an dieser Stelle? Und die Gemeindetüren an dieser Stelle? Hand in Hand arbeiten zur Zeit Nehemias gilt aber nicht nur beim Bau der Tore, sondern jetzt kommen wir auf die Mauer zu sprechen, das gilt auch beim Bau der Mauer. Was meint ihr, wie lang die Mauer wurde, die hier gebaut wurde, einmal rum um Jerusalem? Ah, die Antwort steht schon da. Martin, vielen Dank. Es ist immer wieder schön, im Team zu predigen, gell? Ja. Also die Antwort ist schon da, 3 Kilometer. Um zu bauen. Und 30 Mal lesen wir im Text für diese 3 Kilometer, neben XY baute ABC. Daneben machte sich der und der an die Arbeit und nach ihnen baute XY weiter. 30 Mal diese Vokabel neben ihm, daneben oder nach ihm. Für 3 Kilometer insgesamt Mauerlänge. Und deshalb sprechen wir zu Recht von Hand in Hand Arbeit. Und wer arbeitet da nicht Hand in Hand? Wir haben es schon ein klein bisschen zusammengetragen. Ich möchte es nochmal aufgreifen und die Bauliste nochmal lebendig werden machen. Hand in Hand dienten der Hohepriester und weitere Tempeldiener. Und die hatten ein gewaltiges Stück Arbeit vor sich. Wir lesen, sie mussten ein Tor, ein langes Mauerstück, wie lang wurde nicht genannt, und noch 2 Türme instand setzen. Ein gewaltiges Stück Arbeit. Und alles um das Schaftor und im Tempelbezirk herum. Und dann waren die sogenannten Obersten und die Ratsherren, die mitarbeiteten. Das waren doch die, die sonst Anweisungen gegeben haben, mach du mal das. Ich delegiere mal, du solltest das machen. Aber sie waren sich jetzt nicht zu schade, darf ich auch so sagen, die Drecksarbeit an der Mauer zu machen. Selber die Ärmel hochzukrempeln. Wobei sie von ihrem Berufswegen eher Delegierten und Anweisungen für andere gaben. Personen aus unterschiedlichen Berufen, wir haben es schon gehört, Goldschmiede, Kaufleute, der Juwelier, der Apotheker, Leute mit feinen Fingern, mit grazilen Händen, so Bleistifthalter, Hände, nicht? Die ganz verstehen, fein und detailliert zu arbeiten. Und da heißt es über sie, sie pflasterten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Das heißt Bauschutz statt Edelsteine, Pflastersteine statt Pillendrehen, Staub der Straße statt Goldstaub verarbeiten. Ein Großteil der Bauleute war in Jerusalem ansässig. Viele bauten an der Teil der Stadtmauer, der ihrem Grundstück gegenüber liegt. Ich dachte mir, Nehemia, der ist weise und schlau gewesen, nicht? Was meint er, warum er die Leute ermutigt hat, dass sie genau das Stück ausbessern, das sie von ihrem Küchenfenster oder Wohnzimmerfenster gesehen haben? Die werden sich gesagt haben, also bevor da einer die Mauer ausbessert und ich muss mir das nachher ständig angucken, wie krumm die geworden ist, mache ich es lieber selber. Dann weiß ich, was ich sehe und bin zufrieden, nicht? Und Nehemia hat seine Leute gekannt und hat gedacht, ja genau, das ist der richtige Schachzug. Und dann waren die Leute motiviert, das Mauerstück gegenüber ihrem Haus auszubessern und zu bauen. Aber auch eine ganze Reihe von auswärts hat geholfen, aus Jericho. Da bin ich auch stutzig geworden, nicht? Der Freundeskreis der Jerusalemer Gemeinde hat sich tatkräftig eingebracht. Die hatten nichts groß davon, außer dass sie sagten, der Tempel, wo wir uns auch treffen, der ist wieder safe. Verschiedene Generationen aus Familien wurde von euch vorher auch genannt. Die Söhne Senans bauten das Fischtor auf. Die Töchter von Shalom haben ihrem Vater geholfen. Generationen, junge Leute zusammen mit Älteren, ein Mann mit namens Meschulam, der sticht besonders hervor, wenn man das so miteinander studiert, weil er war der Einzige, von dem es nicht heißt, er baute gegenüber von seinem Haus, sondern heißt es, er baute gegenüber von seiner Kammer. Der hatte wahrscheinlich so eine Einzimmerwohnung. Ich könnte mir vorstellen, der war Student in Jerusalem. Der hat gesagt, ich bin 4, 5 Jahre hier, wer weiß, wo Gott mich dann haben will, aber ich bringe mich hier mit ein. Und ich baue das Stück gegenüber von meiner Studentenbude. Baue ich auf, mit auf. Hand in Hand am Werk Gottes arbeiten. Fantastisch, nicht? So wird die Bauer, diese Bauliste plötzlich lebendig und spricht in unser Gemeindeleben hinein. Und auch das sei gesagt, das wollen wir nicht jetzt unter den Tisch kehren. Es wird viel Schönes berichtet, aber die Bibel an dieser Stelle beschönigt auch nichts. Wir haben es schon gelesen vor heute. Da gab es bestimmte Leute aus dieser Stadt Theokoa, die führenden Männer, die waren zu stolz, um sich an der Arbeit für den Herrn zu beteiligen. Warum, wird nicht genannt. Aber ein paar Verse weiter lesen wir, aber die Einwohner von Tekoa bauten das Mauerstück vom vorspringenden Turm bis zur Mauer auf dem Hügel. Das heißt, es gab so eine führende Kaste da in dieser Stadt, wie auch immer man die umschreiben möchte, die haben gesagt, da machen wir nicht mit. Aber die Einwohner von der Stadt, die haben gesagt, wir machen mit an dieser Stelle. Was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Ich möchte mal versuchen, 3 Schlüsse zu ziehen für uns. Weil jedes Wort Gottes hat ja auch einen geistlichen Gewinn und möchte uns etwas weitergeben. Der erste Schluss daraus, Freiheit für jeden. Auch wenn es hier um Gottes Werk geht. Bei allem Zusammenarbeiten muss die Freiheit für jeden gewährleistet sein, ob er mitmachen möchte oder nicht. Die Bibel bewertet das nicht. Nehemia hat es auch nicht bewertet. Es wird nur festgestellt, einige Leute haben nicht mitgemacht, die anderen dafür haben sich eingebracht. Es wird nicht gewertet. Und deshalb brauchen wir auch diese Freiheit unter uns, keinen Druck ausüben. Und wenn ihr diesen Druck spürt, dann müsst ihr kommen und sagen, Leute, ihr von der Leitungsebene, ihr übt hier unsachgemäßen, unguten Druck aus. Das zweite, gebe du dein Bestes, gerade weil es um das Werk Gottes geht. Schiele dich nach links und rechts und vergleich dich nicht mit anderen. Warum helfen die anderen von uns nicht? Ach, wenn der nicht dabei ist, warum sollte ich dabei sein? Ihr kennt so diese Gedankengänge, nicht? Und das dritte, erlebe die Vielfalt in Einheit für die Sache Gottes. Vielfalt in Einheit für eine Sache, für Gottes Werk. Über 40 Bautrupps haben sich damals bei Nehemia engagiert. Über 40 Bautrupps. Eine Vielfalt an Charakteren, Herkunft, Begabung und Beruf. Und sie haben alle Hand in Hand gearbeitet für Gottes Sache. Wenn wir uns das Thema nehmen, mit Gott auf unserer Baustelle, dann möchte ich auch bitten, dass es heißt, mit Gottes Wort auf unserer Baustelle agieren und unterwegs sein. Und mit Gottes Wort auf unserer Baustelle unterwegs zu sein, hier in Heidelberg, heißt von diesen 3 Schlüssen her, geben wir einander die Freiheit. Wann, wie und wo jemand mitarbeiten möchte oder nicht kann. Gib dein Bestes, so wie damals die Leute bei Nehemia. Und das dritte, freu dich an der Vielfalt in der Einheit, die wir hier miteinander erleben. Und jetzt eine Sache möchte ich zum Schluss noch ansprechen. Wie kommt es denn zu diesem bemerkenswerten Aufbruch oder zu diesem bewundernswerten Zusammenhalt hier in Nehemia 3. Und da spielt einiges zusammen. Man könnte sich Gedanken machen, die jahrzehntelange Not, dass Jerusalem so viele Jahre da niederlag. Und jetzt kommt endlich mal einer und nimmt es in die Hand, so Leute wie Nehemia. Und da schließt man sich an. Das könnte so eine Triebfeder gewesen sein. Das andere könnte sein, die wirklich sehr gute Organisation und Leitungsgabe von Nehemia und seinem Team. Und das dritte könnte sein, dass jetzt einfach so ein Zeitpunkt ist, ein Kairos, wo man sagt, 445 vor Christus, genau, das ist jetzt dran, jetzt ist es dran. Aber ich glaube, das Entscheidende, das Wichtigste ist noch etwas anderes. Und das möchte ich euch mit dem nächsten Bild zeigen. Sie arbeiteten für Gottes Vision. Sie haben das große Ganze im Blick gehabt, nämlich die Vision Gottes. Drei Dinge nenne ich euch. Einmal die Vision der Stadtmauer Gottes, dann die Vision St. Paul Cathedral, kommen wir gleich darauf zu sprechen, und das dritte dann unsere Vision. Die Vision der Stadtmauer Jerusalem. Das hat die Menschen damals berührt und bewegt. Und das hat sie Herausforderungen annehmen lassen und Widerstände angehen lassen. Nächste Woche wird der Harm hier predigen über die Widerstände, die aufgepoppt sind und die massiv reinschwappen, nachdem der Bauerfolg so absehbar war. Freut euch mal nächste Woche darauf, das zu erleben, wie man mit Widerständen umgeht auf einer Baustelle. So. Aber diese Vision hat sie letztlich zum Ziel getragen. Und diese Vision drängt sie auch zum Ziel. Wisst ihr, wie lange der Mauerbau gedauert hat mit diesen 40 Bautrupps? Wie lange hat die gedauert? Wird uns genau berichtet. 52 Tage. In 52 Tagen haben 40 Bautrupps 3 Kilometer lange Mauer und die 10 Tore ausgebessert und gebaut. Tolle Leistung, oder? Das geht nur, wenn man eine klare, einheitliche Vision miteinander hat, die zieht und die drängt und die motiviert und die Freude entwickelt. Von 52 Tagen Bauzeit konnte die berühmte St. Paul Cathedral in London nur träumen. Ich weiß nicht, wer schon dort war, imposantes Kirchengebäude an dieser Stelle. Die Bauzeit war von 1675 bis 1708, also summa summarum 35 Jahre. Vielleicht auch nicht so schlecht an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wir Deutsche haben ja Bauprojekte, wo man empfindet, das könnte auch so lange dauern. Aber auf der damaligen Baustelle hat sich folgende Begebenheit zugetragen. Ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, aber man kann es nachlesen. Und zwar der Bauleiter, der Architekt Christopher Rehn, ist immer wieder mal auf die Baustelle gegangen und hat sich eines Tages erkundigt bei den Arbeitern nach ihrem Arbeitsauftrag. Und er fragt den ersten Arbeiter, was ist dein Arbeitsauftrag hier? Und der erste Arbeiter sagt, ich helfe mit, die schöne Empore für die Orgel zu bauen. Und Freen war angetan davon, was er gesagt hat. Er fragt den Nächsten und er sagt, ich arbeite an den herrlich glasbemalten Fenstern, die hier entstehen sollen. Und dann hat er einen Arbeiter gesehen, der hat unförmige Steinblöcke behauen. Und außer Staub und Dreck war noch nichts groß und vieles zu sehen. Aber der Arbeiter war mit Freude und Elan dabei. Und dieser Arbeiter sagte auf die Frage von Christopher Rehn, ich baue St. Paul's Cathedral. Ich baue St. Paul's Cathedral. Das klingt sehr überzogen und sehr überheblich, nicht? Aber es wird berichtet, dass diese Antwort dem Architekten, dem Bauleiter, am besten gefallen habe. Warum? Weil er das große Ganze im Blickfeld hatte. Er hat nicht nur die Empore gesehen, er hat nicht nur die schönen Glasfenster gesehen, sondern er hat das große Ganze gesehen. Ich baue St. Paul's Cathedral. Das hat den Architekten bewegt. Und wir haben auch eine Vision, die wir gemeinsam entdeckt haben. Ich möchte immer wieder daran erinnern, Gottes Vision gemeinsam entdecken, haben wir ein Jahr lang uns damit beschäftigt, ihr Lieben. Ich möchte an der Stelle mal was ganz persönlich sagen. Mit 2, 3 Stimmen habe ich schon gehört, ob ich mir auf meine letzten Tage hier in der Gemeinde, auf die letzten Jahre hier in der Gemeinde ein Denkmal setzen möchte oder etwas verwirklichen möchte. Es tut mir weh, wenn ich das höre, sage ich ganz ehrlich, weil das nicht meine Intention ist. Meine Frau und ich, wir werden nicht viel von diesem Umbau haben, weil wir irgendwann in dann 2, 3, 4 Jahren in Rente gehen. Aber ihr habt so viel von diesem Umbau und eure nachfolgende Generation, eure Kinder. Es geht doch nicht darum, dass ein Pastor, entweder der Erich oder ich oder der Leitungskreis, sich ein Denkmal setzt oder sich hier verherrlichen will. Es geht von Anfang an darum, dass wir Gottes Vision erkennen und umsetzen wollen. Und deshalb haben wir diesen Prozess gehabt, Gottes Vision gemeinsam entdecken. Und jetzt setzen wir Gottes Vision gemeinsam um. Es wird Gottes Werk sein, ihr Lieben. Also bitte trennt euch von diesen Gedanken an dieser Stelle. So, wir kommen zu der letzten Folie. Ich darf die Musiker schon mal nach vorne bitten. Ich möchte es gerne zusammenfassen. Unsere Vision ist es wert, dass wir das Folgende beherzen. Erstens, wir tragen Gottes Vision im Herzen. Wir bauen unser Segensort Gemeindehaus FEG Haberstraße 19 um, weil es ein Segensort war, ein Segensort ist und für die nächsten Generationen ein Segensort bleiben soll. Aber wir sind die Generation, die diese Vision im Herzen trägt und die Gott beauftragt und begabt hat, diese Vision umzusetzen. Ich glaube, davon dürfen wir mittlerweile überzeugt sein. Wir arbeiten Hand in Hand. Ich habe die Bautrupps noch nicht gezählt. Der Jochen hat da einen besseren Überblick, ob wir auch an 40 drankommen. Aber die Zahl spielt keine Rolle, sondern dass wir Hand in Hand arbeiten. Ich war vor 2 Wochen hier auf der Baustelle, habe ich jemanden gefragt, sag mal, hast du ein Abo gebucht für die Baustelle? Weil ich ihn immer gesehen habe auf dieser Baustelle. Und dann hat er zu mir gesagt, wieso frechst du mich? Das ist meine Gemeinde. Und diese Antwort hat mich wirklich berührt. Ne? Wieso frechst du mich? Das ist doch meine Gemeinde. Und trotzdem möchte ich mal einen Begriff jetzt bringen, der nennt sich Belastungssteuerung. Man kennt man so ein bisschen momentan vom modernen Fußball. Ich habe da auch eine Affinität zum Fußball. Und Belastungssteuerung, nicht? Man spricht nicht mehr von der ersten Mannschaft und der zweiten Mannschaft, die auf der Bank sitzt und irgendwann mal ein bisschen rein dürfen, sondern man spricht von einem Kader von 20 Leuten. Und da muss man die Belastung im modernen Fußball steuern, weil es einfach so viele Spiele gibt, so viele Turniere gibt. Da kann der Einzelne nicht alle spielen. Und dann muss ein moderner Trainer muss die Belastung der einzelnen Spieler steuern, damit sie dann trotzdem ihre Leistung abrufen können, aber er muss ihnen auch Ruhepausen bieten. Und ich möchte auch darüber nachdenken, es sind einige, die wirklich bisher ständig auf der Baustelle waren und geholfen haben und gearbeitet haben. Und vielleicht sagst du dir, ich könnte ein bisschen was zur Belastungssteuerung beitragen, indem ich mal einen Samstag einfach dabei bin oder mir einen Samstagnachmittag nehme und abends auf den Krimi oder den Spielfilm verzichte und mit 21 Uhr hier dabei bin. Dann meldet euch einfach beim Jochen oder bei der Cindy. Wir koordinieren das dann. Wisst ihr? Belastungssteuerung. Wir machen keinen 400-Meter-Lauf, wir machen einen Marathon, ihr Lieben. Arbeitstechnisch, von der Kraft, von der Zeit, vom Elan, wird es ein Marathonlauf werden. Und da müssen wir das auch ein bisschen steuern. Und da kann jeder ein bisschen was dazu beitragen. Und ich möchte auch jedem die Freiheit geben, dass er sagen kann, ich bin an diesem Wochenende mal nicht dabei. Und kein schlechtes Gewissen haben. Und dafür Kräfte zu sammeln, für Familie da zu sein, für ein Hobby da zu sein, um dann in 14 Tagen vielleicht wieder mit neuer Kraft und neuem Schwung mit dabei zu sein. Also wir tragen Gottes Vision im Herzen, wir arbeiten Hand in Hand und wir werden Gottes Wirken erleben. Wir erleben es jetzt schon, wir werden es weiterhin erleben. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir sind seine Generation, gehen ans Werk und bauen. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, danke für dein Buch Nehemia, das uns so viel lehrt, wie man ein Umbauprojekt in guter Weise angehen, erleben kann, im Miteinander und auch, wie es dein Wirken freisetzen kann. Ich möchte dich bitten, da wo du uns heute Morgen ganz persönlich angesprochen hast, dass wir diese Gedanken von dir, die unser Herz getroffen haben, weiter verfolgen und dass wir es mit deiner Kraft umsetzen. Ich danke dir für das Projekt, das wir gemeinsam haben dürfen. Segne es weiterhin, beschütze es aber auch, Herr, und stärke uns alle, was dieses Projekt anbelangt. In deinem Namen.